Die Schlange war schlauer als alle Tiere vom Feld, die der Herrgott gemacht hat. Sie hat der Frau gesagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Die Frau hat auch gesagt, von einer Frucht, von einem Baum vom Garten dürfen wir essen. Nur von einer Frucht, von dem Baum, der in der Mitte vom Garten steht, hat Gott gesagt, von dem dürfen wir nicht essen. Wir dürfen noch nicht einmal angreifen, sonst müssen wir sterben. Danach hat die Schlange der Frau gesagt, nein, ihr dürft nicht sterben. Gott weiss nämlich, sobald dass ihr dann von dir essen, dann gehen keine Töge auf. Dann seid ihr wie Gott und dann könnt ihr selber sagen, was gut ist und was böse ist. Und jetzt hat die Frau gesehen, wie herrlich dass das wei, wenn von dem Baum könnte essen. Was für ein super Baum das ist und wie er immer so richtig lustig macht, gescheit zu kommen. Sie hat von der Frucht vom Baum genommen und hat gegessen. Und sie hat auch dem Mann von ihr gegeben, der auch mit ihr war. Und er hat auch gegessen. Und die sind die beiden Töge aufgegangen und sie haben gesehen, dass sie blutig waren. Sie haben Blätter vom Feigenbaum zusammengetan und haben sich einen Schurz gemacht. Was der Herrgott im Garten heimgekehrt kam, hat sich der Adam und seine Frau vor dem Herrgott im Garten unter den Bäumen gekaltet. Der Herrgott hat um Adam gehört, «Wo bist?» Der Adam hat gesagt, «Ich hätte im Garten gekehrt und habe Angst bekommen, weil ich blutet bin und habe mich gekaltet.» Der Herrgott hat noch gefragt, «Wels hätte dir gesagt, du siehst blutet?» Hast du von dem Baum gegessen, den ich dir verboten habe, davon zu essen? Der Adam hat mir gesagt, die Frau, die du mir hast gegeben, die hat mir von dem Baum gegeben und den habe ich gegessen. Der Herrgott hat der Frau gesagt, was hast du da gemacht? Und die Frau hat gesagt, die Schlange hat mich verführt und den habe ich gegessen. Du hat der Herrgott der Schlange gesagt, weil du das hast gemacht, bist du verflucht bei allen Tieren vom Feld und bei allem Vieh. Auf dem Bauch sollst du vorwärts bewegen und solange du lebst, sollst du fressen. Findschaft soll sein zwischen dir und der Frau, zwischen den Nachkommen von dir und denen von ihr. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn auch am Farsi. Der Frau hat er gesagt, dir greche ich bei jeder Schwangerschaft mühsams an und ein Mann überkühst nur mit grossen Schmerzen. Du willst deinen Mann, aber regiere tut er über dich. Dem Adam hat er gesagt, weil du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum hast gegessen, den ich dir verboten habe, davon zu nehmen, so ist wegen dir der Boden von deinem Acher verflüchtet. Solange du lebst, ziehst du nur mit viel Mühe etwas daraus raus, für das du zu essen hast. Dornen und Distien wachsen unter drei und für das Essen musst du von den Pflanzen nehmen, die auf dem Feld wachsen. Wenn du dein Brot willst essen, soll es dein Schweiss kosten, so lange, bis du wieder Land vom Acher bist wie davor. Du bist Stäub und du sollst auch wieder Stäub sein. Der Adam hat seiner Frau Eva gesagt, das heisst Leben, weil sie die Mütter ist von allen, die leben. Der Herrgott hat um Adam und Eva Fellreck gemacht und hat sie darmig angelegt. Danach hat der Herrgott gesagt, «Schaut, der Mensch ist gekommen wie wir. Er erkennt gut und böse. Jetzt darf er nicht nur vom Baum vom Leben nehmen und dann von essen und den ewig leben.» Und der Herrgott hat noch vom Garten von Eden weggeschickt. Er soll der Acher abpflanzen, das Land von dem, wo er kommt. Er hat den Menschen weggejagt und hat im Osten vom Garten von Eden Cherubim mit einem Schwert von barem Feuer aufgestellt, für das die entwachen beim Weg, was zum Baum vom Leben geht. Der Adam hat mit seiner Frau Eva geschlafen. Sie hat erwartet und hat eine Mami bekommen, der Kain. Sie hat noch eine Mami bekommen, der Abel, der Brüder vom Kain. Aus dem Abel hat es ein Schafhirt gegeben und aus dem Kain einen, der auf dem Acher arbeitet. Nama Zicki hat der Kain dem Herr von einem Fricht geopfert, den er vom Feld hatte, und auch der Abel hat eins von seinen einjährigen Schafchen geopfert. Der Herr hat um Bricha geschaut auf das Opfer vom Abel. Auf das Opfer vom Kain hat er nicht geschaut. Dem Kain ist ganz heiss gekommen und er hat Kopf vor ihn geschaut. Der Herr hat dem Kain gesagt, warum kommt er so heiss und warum schaust du Kopf vor ihn? Gell, wenn du recht tust, dann darfst du aufschauen. Wenn du nicht recht tust, dann passen vor der Bord sind wie ein Dämon. Der hat es auf dich abgesehen, aber du solltest mir der Meister zeigen. Danach hat der Kain seinem Bruder Abel gesagt, weil wir nicht aufs Feld gehen. Was sind auf dem Feld gsi, ist der Kain über seine Brüder Abel her und hat noch erschlagen. Der Herr hat dem Kain gesagt, wo ist deine Brüder Abel? Der Kain hat mir zur Antwort gegeben, ich weiss nicht, sollte ich aber auch noch meinem Brüder lügen? Der Herr hat mir gesagt, was hast du gemacht? Das Blut von deinem Brüder kommt wie ein Geschrei vom Acher zu mir im Brüchen. Du bist verflüchtet, du sollst weg von dem Acher, wegen dir das Blut von deinem Brüder hat aufgesogen. Wenn der Acher abpflanzt, dann wächst dir nichts mehr. Du kannst nie mehr zerrühren auf der Erde und kannst nie mehr erhirmen. Der Kain hat dem Herr gesagt, meine Schuld ist zu gross, für das ich im Mächtige trage. Du hast mich heute vom Acherland verjagt und ich muss mich vor dir kalten. Ohne Rast und Ruhe muss ich auf der Erde sein. Und der, der mich findet, der tut mich erschlagen. Der Herr aber hat mir gesagt, jeder, der der Kain erschlägt, den erwartet siebenfache. Und danach hat er dem Kain ein Zeichen gemacht, für das noch niemand jemanden erschlägt, wenn er noch findet. Und danach ist der Kain vom Herrn weggegangen. Der Adam hat nochmal mit seiner Frau geschlafen, sie hat am Büper gekommen und hat gesagt, Gott hat mir ein anderes Mami gegeben für den Abel, den der Kain hat erschlagen. Und sie hat mir Seth gesagt. Auch der Seth hat am Büper gekommen, der hat Enosch geheissen. Und zu der Zeit haben sie angefangen, zum Herr zu beten. Die Geschichte ist in der Bibel, im Buch Genesis, im Kapitel 3 und 4.
Das erste Mal in der Geschichte der Schweiz schreiben die drei Landeskirchen von Basel zusammen mit der jüdischen Gemeinde einen Gruß an die muslimischen Gemeinden von Basel. Anlass dafür ist der Fastenmonat Ramadan. Es sei wichtig, dass der Konflikt zwischen Moslem, Christen und Juden endlich überwunden würde, steht in diesem Brief. Dafür brauche ich die Bereitschaft zum Dialog. Wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen? Der Xaver Pfister, Informationsbeauftragter von der römisch-katholischen Kirche Basel.
Es sind verschiedene Hintergründe. Ein Hintergrund ist, dass letztes Jahr zum Ende des Ramadan der Vatikan ein Grußwort an alle Muslime in der Welt gerichtet hat. Wenn der Vatikan das sogar macht in solchen Situationen, dann können wir das erst recht in Basel, wo ja die Muslime in keiner Weise Christen verfolgen, sondern wo es eher umgekehrt ist, dass die Muslime auf die Distanz der Christen stoßen. Das ist das eine.
Wenn die Leitung von einer Kirche so einen Gruß schreibt, dann ist das zwar schon recht. Aber es bleibt die Frage, wie so etwas von der Basis aufgenommen wird.
Ich denke, an der Basis ist eher eine gewisse Zurückhaltung. Also der die Fremdheit von diesen Muslimen ist stärker, als dass man das Gefühl hat, es ist wichtig, einen Kontakt aufzunehmen. Und ein Ziel von diesem Grosswort, das ist natürlich auch an die Christen gerichtet. Und dass sie mehr Kontakt aufnehmen mit den Muslimen an der Basis.
Abbau von Ängsten, das ist auch für Ursula Rein von der israelitischen Gemeinde in Basel zentral. Und Ursula Rein zieht sogar Parallelen zwischen der Situation der Moslems heute mit der der Juden früher.
Was wir an Antisemitismus gespürt haben vor 20, 50 Jahren, spüren sie jetzt. Und wir spüren das auch nicht mehr so. Wir fänden das toll, wenn sie genauso anerkannt wären von der Schweizer Bevölkerung, wie die Juden anerkannt sind von der Schweizer Bevölkerung. Ich glaube, die Moslems haben ein bisschen Problem. Sie können sich noch nicht so, sie sind nicht integriert, wie wir sind. Sie leben noch ein bisschen im Ghetto.
Ist denn für eine jüdische Gemeinde der Kontakt mit den Moslems nicht problematisch?
Also ich glaube, da muss man sehr unterscheiden zwischen der Beziehung von Moslem und Juden im Staat Israel und in Europa oder in der Schweiz. Weil die Religion haben wir immer anerkannt, durch Glauben. In Israel geht es um den Palästinenserstaat, da geht es um Besitztum. Das ist etwas ganz anderes, das sind andere Konflikte. Das sind nicht religiöse Konflikte.
Was erhoffen sich die Initianten von diesem Grußwort?
Also für mich ist es ein erster Schritt. Und für mich ist es ein Versuch einmal und in der Hoffnung, es entsteht mehr daraus. Und ich hoffe eben, dass man damit könnte einen Weg finden für einen Dialog.
Ich denke schon, dass wir jetzt offiziell, als offizielle Kirchen etwas gemacht haben, dass das eine Auswirkung wird haben und dass vielleicht nächstes Jahr andere das auch machen.
Ob das Grußwort Kreis zieht, weiss man nicht. Zu hoffen wäre es.
Ja, es gibt verschiedene Bereiche. Wohnen tue ich in Wiefel im Kanton Thurgau. Und ich habe verschiedene, die mich mit Medien verbinden. Das eine ist mal, ich habe selber lange als Journalist gearbeitet. Schon während der Mittelschule habe ich angefangen als Journalist zu arbeiten. Für Zeitungen, Zeitschriften schreiben, für Pfarrblätter, später dann für Radio DRS. Berufsmässig habe ich mich aber dann eigentlich entschieden, Primarlehrer zu werden, die Ausbildung auch gemacht, Schule gegeben. Später dann auch geschafft in einer Kirchengemeinde als Katechet. Und die Arbeit hat mich dann besonders auch fasziniert. Ich habe mich dort dann auch dafür entschieden, auf dem Weg weiterzumachen. Ich habe dann angefangen, Theologie zu studieren in Freiburg. Und was ich an Freiburg besonders auch geschätzt habe, ist eben genau die Möglichkeit, neben der Theologie auch andere Schwerpunkte zu setzen. Und ich habe dann dort auch Psychologie und Journalistik studiert. Und so ist so wie der Grenzbereich zwischen Kirchen und Medien ein Bereich geworden, der mich immer wieder ganz besonders interessiert hat. Heute lebe ich eben in Wiefelden, habe selber zwei Kinder, die auch schon gerne Fernsehen schauen. Und ich bin selber auch jemand, der selber auch Medien konsumiert. Zum Teil auch gerne Medien konsumiert. Und so stehe ich in der Situation, dass ich mich manchmal freue an dem, was kommt. Eben gern auch konsumieren. Und den Kindern auch mag gewinnen, dass sie etwas Freude haben. Aber ich stehe auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar auf der Position, dass ich mich manchmal sehr ärgere über das, was kommt. Sei es über das, was in den Zeitungen passiert, sei es über das, was in den Medien sonst passiert, Radio, Fernsehen.
Und was dürft ihr jetzt arbeiten?
Heute arbeite ich hauptsächlich eigentlich als Seminarlehrer am Primarlehrerseminar in Zürich. Ich gebe dort die Didaktik von biblischer Geschichte und die Didaktik von Lebenskunde. Und unter anderem aber auch den Bereich Medienerziehung, wo es ganz stark darum geht, dass Lehrerinnen und Lehrer heute lernen, wie kann man mit den Kindern lernen, eben Medien sinnvoll oder fruchtbar zu konsumieren.
Ihr seid jetzt im Jodraheim gesehen, gesagt habe, und da habt ihr den Frauen allerlei gesagt über Medien. Welche sind denn so die Schwerpunkte gewesen?
Als erstes geht es mir darum, an dem Tag, dass ich es mal wichtig finde, Medien ein bisschen kennenzulernen. Also zuerst geht es mir mal ganz stark darum, dass ich denke, man soll Medien nicht verteufeln auf der einen Seite, aber man soll sie auch nicht verherrlichen. Medien gehören ganz stark zu unserer Welt heute. Man kann ihm positiv oder negativ gegenübergestellt sein, aber ich denke, man muss davon ausgehen, Medien gehören zu unserer Welt. Und wir müssen lernen, mit diesen Medien, so wie sie sind, umzugehen. Wir müssen lernen, diese Medien so zu nutzen, dass es uns letztlich dient und uns nicht schadet. Wir haben ja meistens ein bisschen Bedenken oder ein bisschen auch diffuse Gefühle von Ablehnung, wenn wir an die viel Gewalt denken, die in den Medien auf uns hineinprasselt. Aber man kann manchmal nicht so ganz genau sagen, warum. Und vielfach geistert auch noch so durch die Welt so das Gefühl von, ja, ob da denn tatsächlich etwas bewirkt, ist nicht sicher. Und mir geht es heute an dem Tag darum, dass man eben wirklich versucht, möglichst genau auch zu sagen, wo haben die Medien einen Einfluss und es gibt eben schon gewisse Sachen, die man da sagen kann.
Wenn man einfach so Konsument ist, ihr seid euch Konsument, hat er gerade gesagt, dann sieht man zum Beispiel am Fernsehen, jetzt, wenn wir das Medium mal vornehmen, immer sehr viel gewaltsame Sachen. Schon rein die Tagesschau ist eine schlimme Sache. Und abgesehen von diesen vielen Brutalo-Filmen und so weiter. Was seht ihr da?
Also ist tatsächlich etwas, was mich außerordentlich bedenklich stimmt. Wenn man so ein bisschen durch die verschiedenen Sender schaut, dann stellt man wirklich fest, dass enorm viel Gewalt durch den Bildschirm kommt. Mich denkt, man muss da einfach auch mal sehen, natürlich, unsere Gesellschaft stellt den Medien häufig auch einfach Rahmenbedingungen, wo sie herausfordern, möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer an sich zu binden. Medien leben von Werbung und Werbung kann man nur dann verkaufen, wenn man auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer hat. Und jetzt wird häufig gesagt, dort wo Medien sich gegenseitig konkurrenzieren, dort wird das Programm besser. Das stimmt halt einfach eben nicht. sondern es ist in der Regel eben genau so, dass dort, wo Medien gegenseitig konkurrenzieren, dort ist jeder Sender, jedes Radio, jedes Fernsehen eben gezwungen, mit seinem Programm möglichst viele Leute anzuholen. Und jetzt ist es natürlich so, dass Gewalt ein Mittel ist, wo eben offensichtlich viele Leute gerne schauen. Und mit dem holt man Leute her. Also das ist die Situation. Die tut mich nicht gut, aber sie tut mich bis zu einem gewissen Grad verständlich. Was mich wichtig tut, ist, dass man jetzt auf zwei Schienen denkt. Einerseits glaube ich, es ist enorm wichtig, dass man als einzelner Mensch oder auch als Erzieherin oder Erzieher lernt, trotz dieser Vielfalt von Gewalt, die auf einem hineinprasselt, eben mit dem Medium so umzugehen, dass der einem nicht oder nicht so stark beeinflusst. Und auf der anderen Seite meinte ich eigentlich auch, dass eben die Gesellschaft müsste darüber nachdenken, wie könnte man die Rahmenbedingungen für die Medien so ändern, dass auch bei den eigentlichen Inhalten, bei der Botschaft, bei dem, was in den Medien kommt, Gewalt weniger zum Vorschein kommt. Ich glaube, es wäre beides wichtig.
Hat man schon mal untersucht, wie zum Beispiel Gewalt auf die verschiedenen Zuhörer wirkt? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, für Kinder ist Gewalt in dem Maß, wie man sie heute konsumieren kann, doch ziemlich schlimm.
Das denke ich tatsächlich auch. Es ist etwas in dem Bereich, wo halt in vielen Köpfen noch umgeistert, gerade aus der Medienwissenschaft, hat man lange gesagt, man kann eigentlich nicht so viel Genaues sagen. Weil man sehr viele kurzfristige Versuche gemacht hat. Und da muss man heute einfach ganz klar sagen, es ist natürlich mit Sicherheit nicht der einzelne Medienbeitrag, der dazu führt, dass jemand gewalttätig wird oder dass Gewalt gefördert wird. Aber man kann heute sagen, dort, wo einzelne Menschen sich regelmäßig über längere Zeit immer wieder Gewaltsendungen aussetzen, dort kann eine Gewaltbereitschaft tatsächlich gefördert werden. Jetzt geht man heute eigentlich in der Forschung davon aus, dass man eben muss sagen, so Gewaltsendungen wirken nicht bei allen Menschen gleich, sondern es gibt sogenannte Risikogruppen. Und da kann man natürlich schon sagen, einerseits geht man davon aus, dass so Sendungen bei Kindern tendenziell mehr wirken. Und dann kann man aber auch sagen, es gibt noch ganz andere Faktoren, die mitspielen. Also zum Teil ist es auch von grosser Bedeutung, in was für einem Umfeld die Kinder oder die Menschen überhaupt leben. Also dort, wo Kinder in einem Umfeld leben, wo Eltern da sind, die sich mit dem Kind auseinandersetzen oder mit dem Kind beschäftigen, die sich interessieren für das, was das Kind denkt, für das, wie es dem Kind geht. Dort, wo Eltern auch ein Umfeld bieten, wo einem Kind helfen, ihm in einer Geborgenheit aufzuwachsen, dort fallen natürlich auch Gewaltsendungen auf einen ganz anderen Boden, als dort, wo das Kind im Grunde genommen keinen Boden hat.
Thank you.
Ihr habt vorhin gerade von den Rahmenbedingungen geredet, die die Medien in der Gesellschaft selten haben und was man selten überdenken sollte. Seht ihr schon gewisse konkrete Massnahmen in dieser Hinsicht?
Das tut mir schwierig. Es ist, tut mir auch schade, dass es eigentlich ganz wenig Orte gibt, wo professionell über Medienpolitik, medienpolitische Rahmenbedingungen nachdenkt wird. Ich denke, man kann hier schon sagen, dass eine von den ganz wenigen Stellen, die sich überhaupt in der Schweiz professionell befasst, ist der katholische Mediendienst mit dem Matthias Loretan, der im Wallis sicher auch vielen bekannt wird sein. Da wird eben tatsächlich über Formen nachgedacht, wie man könnte gesellschaftliche Bedingungen schaffen, damit das nicht notwendig ist. Ich denke, man könnte darüber nachdenken, Steuererleichterungen zu schaffen für ein gutes Programm. Man könnte darüber nachdenken, ein gutes Programm überhaupt zu fördern. Man könnte darüber nachdenken, dass gute Sender auch finanziell könnten bevorteilt werden, dass man könnte Limiten machen mit Werbung und so weiter. Ein ganz wichtiger Punkt und mich auch die Förderung von der unabhängigen Radiostation, also von öffentlich-rechtlichen Sender, Radio und Fernsehen, dass man die unterstützt, weil die eben nicht so stark von der Werbung abhängig sind. Und die sind durch das eben bis zu einem gewissen Grad wenigstens in der Möglichkeit, dass sie auch können, ein qualitativ gutes Programm senden.
Wir sagen heute immer wieder, ja, wir sind durch die Medien ganz stark überfüttert. Das heisst, eine Informationsflut. Ist das wirklich so oder gibt es da Möglichkeiten, das Problem zu beherrschen? Das heisst, aus diesen Informationsmengen, die wir heute haben, das anzunehmen, was einem wirklich passt?
Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Aber es ist nichts Einfaches. Es ist so, glaube ich, dass es immer mehr zu einer Grundfähigkeit wird, die wir in unserer Gesellschaft beherrschen müssen. Wir stehen immer mehr in der Situation, dass wir eine Fülle von Informationen zur Verfügung haben und müssen lernen, aus dieser Fülle auszuwählen. Und zwar ganz egal, in welchem Gebiet das es ist, in welchem Beruf das es ist, wir stehen immer mehr in dieser Situation. Und für mich ist das auch ein Grund, dass man eigentlich muss sagen, als Eltern oder als Erziehungspersonen kann man heute gar nicht mehr verantwortlich Kinder erziehen, ohne dass man auch in diesem Bereich lernen, umgehen mit Medien, lernen, Informationen auszuwählen, sich nicht einfach allem auszusetzen, was auf einem einprasselt, in diesem Bereich auch Schwerpunkte setzt. Also ich glaube, man muss wirklich mit Kindern lernen, in dem Informationszeitalter sich zurechtzufinden.
Ihr habt heute oben auch im Jodrenheim eine ganze Reihe Freude da. Dann habt ihr sicher Ratschläge gegeben, wie man mit den Medien soll umspringen soll oder vielleicht Freude, die noch in einer Erziehung stehen, ich weiß es nicht. Was habt ihr denn so ungefähr gesagt? Was müssen wir machen?
Also mir gibt es grundsätzlich zwei wichtige Zielrichtungen. Die erste ist vielleicht so, dass man auf den ersten Blick denkt, ja, was hat denn da mit Medien zu tun? Die erste Zielrichtung ist für mich eine Stärkung des Kindes. Und zwar ganz gesamthaft das Kind zu stärken in seiner Persönlichkeit. Ein Kind, das in einer guten Umgebung aufwächst. Ein Kind, das lernt, Kontakt zu finden zu Freundinnen und Freunden. Ein Kind, das spielen kann. Ein Kind, das sich entfalten kann in einer Umgebung, wo es auch sich wohlfühlt. Ein Kind, das einen Haufen Fähigkeiten bildet, vom Basteln, übers Spielen, übers Lesen, über Sport, übers Mitmachen in einem Verein, da ist einfach einmal zum Vornherein sicher viel weniger in Gefahr, sich in eine Abhängigkeit von Medien zu begeben. Also dort, was mir gelingt, wie mit einem Kind eigentlich Leben lernen, ich sage dem so, Leben lernen, lernen, wie plane ich mein eigenes Leben. Wie gehe ich mein eigenes Leben an? Also da, glaube ich, ist zum Vornherein ein Kind einfach sicher in einer besseren Position. Überhaupt dünkt es mich wichtig, eben, dass das Kind eine Vielfalt an Freizeitbeschäftigungen lernt. Es ist wichtig, dass sie nicht einfach nur einzelne wenige Sachen machen. Weil wir stehen als Menschen immer wieder in der Situation, dass wir mit unserer Alltagsherausforderung zurechtkommen müssen. zu unserem Alltag gehört eben nicht immer nur Sonnenseite, sondern es gehören auch schwierige Zeiten dazu. Es gehört Leid dazu. Es gehört auch dazu, dass es uns eben manchmal langweilig ist. Und das tut mich, das gehört zum Leben. Und da muss man lernen, mit dem umzugehen, ohne dass man immer einfach aus dem heraus flüchtet und eben zum Beispiel den Medien konsumiert. Also zusammengefasst, der eine Bereich wäre einfach, ein Kind begleiten zu einem glücklichen, sinnvollen, unbeschwerten Leben. Oder ein Kind auch begleiten, um die schwierigen Auseinandersetzungen, Herausforderungen im Leben auch anzunehmen und zu bewältigen. Und den zweiten Bereich umschreibe ich eigentlich als von passivem, unbewusstem Medienkonsum zu einem bewussten und zielgerichteten. Also ich soll Medien eben nicht eigentlich konsumieren als, ja, es fällt mir jetzt gerade nichts anderes ein, es ist mir langweilig, es geht mir nicht gut, jetzt schalte ich einfach mal den Sender ein und schaue irgendetwas. Sondern das Ziel wäre eigentlich, dass ich mir überlegen soll, ist es jetzt richtig, wenn ich Medien konsumiere? Ist es jetzt richtig, wenn ich den Fernseher einschalte? Nützt es mir tatsächlich etwas? Oder wäre es jetzt für mich und mein Leben sinnvoller, ich würde im Moment im Wald joggen, rennen, ich würde Tennis spielen, ich würde mit einem Freund reden, ich würde mit den Eltern reden. Also einmal bewusst Medien überhaupt auszuwählen. Und dann aber auch mir Gedanken machen zu dem, was ich konsumiere. Was prasselt da auf mich ein? Was löst das in mir aus? Macht mir da Angst? Und da glaube ich, da brauche ich einfach auch Menschen, die mit mir über das nachdenken. Zum Beispiel die Eltern oder andere Erziehungspersonen. Also ich glaube, es ist ganz ein wichtiger Punkt, neben dem Stärken von Alternativen, eben mit dem Kind zusammen auch den Medienkonsum bewusst zu planen. Mit dem Kind zusammen zu überlegen, was dient uns tatsächlich. Mit dem Kind zusammen überlegen, was ist eine gute Form, mit dem Kind auch Grenzen zu überlegen, wie lange soll man denn überhaupt vielleicht in Einzelfällen auch klare Grenzen setzen und sagen, länger erlaube ich im Moment nicht. Aber wichtig tut mich, dass da immer wieder in Auseinandersetzung mit dem Kind passiert und dass ich immer wieder mit dem Kind zusammen das überlege und ihnen gegenüber auch begründe, warum ich zu deren oder zu einer anderen Haltung komme. Letztlich glaube ich, ich soll nicht aus Angst den Medien gegenüber Kind erziehen, sondern ich soll mit dem Kind zusammen lernen, Medien konsumieren. Da gehören schöne Stunden dazu, wo wir vielleicht miteinander uns freuen an einem schönen Film. Und da darf es auch dazu gehören, dass man allenfalls auch mal am Schluss eines Abends muss sagen, heute hätten wir gescheiter gespielt miteinander. Oder heute hätten wir gescheiter sonst etwas gemacht miteinander. Das wäre besser gewesen. Also ich glaube, es geht um das Lernen und nicht darum, dass man immer alles von Anfang an richtig macht.
Kann man dann sagen, dass das Problem, eben das Kind so etwas lernen sollte, dass das vor allem in der Schule passieren sollte? Ihr habt vorhin gesagt, es denken eigentlich wenig Leute über das ganze Problem nach. Ihr habt vorhin den Herr Loretan erwähnt und die katholische Medienstelle in Zürich. Sind denn nur Kirchen vor allem, die darüber nachdenken? Oder sollte nicht auch der Staat und die staatliche Schule darüber ein bisschen mehr machen?
Also das ist für mich ganz klar. Ich bin überzeugt, es müssten eigentlich alle wichtigen Glieder in dieser Gesellschaft auch über diese Fragen nachdenken und an diesem Punkt arbeiten. Es ist für mich klar, dass die Schule da eine ganz wichtige Aufgabe hat. Dass man in der Schule Medien nicht ausblenden soll, sondern ganz klar in der Schule auch auf diese Thematik muss eingehen. Es ist für mich auch ganz klar, dass es zuhause passieren soll. Nicht anstelle der Schule, sondern zuhause und in der Schule. Und es soll aber auch passieren in Parteien. Es soll passieren in einer Kirchengemeinde, in einer Pfarrei. Also dort, wo Menschen zusammenkommen, wo sie über das Leben nachdenken, sollen auch Medien und unser Umgang mit den Medien ein Punkt sein, wo man sich damit beschäftigt.
Abschließend noch vielleicht eine Frage, Herr Merz. Ihr seid Medienwissenschaftler. Man sagt immer wieder, das Niveau der heutigen Massenmedien ist sehr tief. Zum Beispiel sagt man, Bildungsniveau von Radio und Fernsehen, da wird ein durchschnittlicher Zuhörer verlangt, der ungefähr 4. Primarklasse-Niveau hat. Was sagen die zu dem? Ist das Niveau wirklich so tief?
Das ist natürlich schwierig, das im Überblick zu sagen. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass das für eine Vielzahl, vor allem von Sendungen in den elektronischen Medien, zutrifft. Es gibt aber immer auch Ausnahmen. Es gibt sehr gute Fernsehsendungen, sehr wertvolle Fernsehsendungen. Es gibt auch sehr gute und wertvolle Radiobeiträge. Also im Überblick ist es schwierig, das einfach so gesamthaft zu sagen, glaube ich. Aber eine Tendenz ist natürlich schon da, dass das Niveau relativ tief ist.
Herr Merz, ganz herzlichen Dank, dass ihr zu uns auf Radio Rotto gekommen seid. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag im Jodrenheim. Mit uns Frauen, die denen nur ein paar gute Sachen sagen. Merci vielmals und ich wünsche euch eine gute Heimreise und alles Gute in eurer Arbeit, was sehr wichtig ist, wie wir jetzt vorher gehört haben, sehr wichtig für die ganze Gesellschaft. Merci und kommt gut heim an uns nach Weinfelden. Ihr habt da eben euch, wie wir im Wallis sollen.
Ich freue mich natürlich überhaupt, dass ich da sein darf beim Walliser Frauenbund. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Frauenbund in verschiedenen Kantonen ausgesprochen gute und wertvolle Arbeit leistet. Darum freue ich mich natürlich sehr, da zu sein.